Der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören. Hier ist der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Mit spannenden Einblicken, Hintergründen und Geschichten rund um ihren ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis. Der Bus kommt, die Mobilitätswende für die Ohren.
Der Bus kommt, ganz sicher, und heute allerdings aus einem ganz besonderen Anlass. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Bus kommt. Die rechte Rheinstrecke wird für mehrere Monate komplett gesperrt und das betrifft viele Menschen im Rheingau-Taunus-Kreis ganz unmittelbar. Pendlerinnen und Pendler, Schülerinnen und Schüler, Berufstätige, Tagesgäste und natürlich auch viele Menschen, die jeden Tag auf Bus und Bahn angewiesen sind. So sind monatelange Vollsperrungen natürlich auch ein Thema, das Fragen aufwirft, Unsicherheit und bei manchen vielleicht auch ein bisschen für Frust sorgt. Aber warum wird überhaupt so umfassend saniert? Wer organisiert eigentlich den Ersatzverkehr und wie kommen die Menschen in den kommenden Monaten trotzdem zuverlässig ans Ziel? Darüber sprechen wir heute ausführlich und das in zwei Gesprächsteilen. Zunächst schauen wir auf die regionale Perspektive. Was bedeutet die Generalsanierung für den Rheingau-Taunus-Kreis und wie begleitet die Region diese große Veränderung? Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich den Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, Sandro Zehner, sowie Arno Brandscheid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Also schön, dass Sie beide da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch mal wieder.
Ich freue mich auch drauf. Das wird ein tolles Gespräch, ein sehr wichtiges Gespräch. Herr Landrat Zehner, viele Menschen hören gerade vor allem eins: monatelange Sperrung, Ersatzverkehr, Einschränkungen. Was bedeutet diese Generalsanierung konkret für den Rheingau-Taunus-Kreis?
Ja, sie bedeutet tatsächlich kurzfristig während der Bauphase eine große Belastung für Pendlerinnen und Pendler, für Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch für zahlreiche Menschen, die als Tagestouristen oder auch für mehrere Nächte uns im Rheingau besuchen kommen wollen. In der gesamten Region ist das eine große Einschränkung, weil diese Bahnstrecke eine der meistbefahrenen Bahnstrecken in Deutschland ist. Und wenn man sie komplett vom Netz nimmt, dann ist das natürlich eine Einschränkung, die können Sie nicht wegorganisieren. Mhm. Aber ich sage immer, am Ende hinter dieser kurzfristigen Perspektive und Härte wartet eine langfristige Perspektive. Und die bedeutet, dass wir endlich aus der aktuellen Situation herauskommen, die für viele Fahrgäste ehrlicherweise mindestens genauso unbefriedigend ist. Wir haben eine Bahnstrecke, die in manchen Teilen technisch über 100 Jahre alt ist. Wir haben immer wieder Ausfälle, auch aufgrund technischer Probleme. Und wenn wir am Ende diese Rheinsanierung auf der rechten Seite durchgesetzt haben, dann haben wir eine vollständig modernisierte Infrastruktur, eine vollständig digitale Infrastruktur, was Stellwerke und die gesamte Technik anbetrifft. Und das wird am Ende auch die Grundlage dafür sein, dass danach wieder die Züge pünktlich kommen. Und auch wenn unser Podcast heißt, der Bus kommt, haben wir natürlich auch eine Verantwortung, dass auch die Züge kommen. Nicht, weil wir dafür zuständig werden, sondern weil es am Ende ja auch von uns erwartet wird als Politik, als Staat, dass wir dafür sorgen, dass diese Dinge funktionieren. Aber eine Grundlage ist, wir müssen jetzt diese Strecke sanieren und technisch wirklich ins 21. Jahrhundert führen, damit wir das auch wirklich verlässlich jeden Tag sicherstellen können.
Großartig formuliert und auch, dass Sie gesagt haben, ja, dass es eben wirklich eine große und eine wichtige Strecke ist. Und es ist ja so für den Hörer unseres Podcasts letzten Endes ja immer egal, ne? Wer ist jetzt für was verantwortlich ist, was macht die Bahn, was macht der Bus, was macht der Landrat, was macht der Rheingau-Taunus-Kreis, der möchte am Ende des Tages pünktlich zu seinen Zielen kommen. Und wir alle lesen, wenn man alleine Social Media verfolgt, ja, tausendmal am Tag gefühlt, dass wir unzufrieden mit der Infrastruktur sind, dass es jahrzehntelang keiner angepackt hat. Jetzt wird's angepackt und jetzt, korrigieren Sie mich bitte, aber jetzt fragen sich natürlich auch die Leute, warum sperrt man die Strecke gleich mehrere Monate komplett, statt immer wieder mal kleinere Baustellen zu machen? Wie stehen Sie dazu?
Ja, tatsächlich ist das eine Entscheidung, die die Deutsche Bahn und ihre Tochter InfraGo als Betreiber der Strecke getroffen haben, aber auf Basis von Erfahrungen an anderen Stellen, also im Ausland, aber jetzt auch jüngst bei uns hier in Hessen, zeigt einfach eine Vollsperrung und damit ein konzentriertes Arbeiten auf der Strecke verkürzt am Ende die Gesamtbauzeiten. Man kann sich das auch, glaube ich, als Bürger, auch wenn man jetzt kein Eisenbahninfrastrukturingenieur ist, ganz gut vorstellen, wenn Sie immer wieder in kleinen Bereichen an einer Strecke rumbasteln, dann haben sie in der Zeit auch Einschränkungen im Verkehr, aber die halt über einen sehr langen Zeitraum. Das hat Konzept hier im Südhessischen bereits gezeigt, wo wir ja auch eine sehr gut befahrene Strecke ebenfalls für knapp ein halbes Jahr vollgesperrt haben. Die Bahn blieb im Zeitplan, sie blieb im Kostenplan und am Ende waren alle wirklich überrascht von der Tatsache, dass das, was man sich baulich technisch vorgenommen hat, auch tatsächlich am Ende eingelöst worden ist. Und deswegen gehen wir auch davon aus und haben auch keinen Grund, das anders anzunehmen, dass auch diese Ziele bei der Sanierung des rechten Rheins erreicht werden.
Das ist sehr schön, dass Sie genau dieses Beispiel erwähnen. Ich glaube nämlich, dass die Sorge mancher Bürger daher kommt, dass sie sagen, ach, wer weiß, wenn es heißt, es dauert ein paar Monate, dauert es hinterher ein paar Jahre. Nein, es hat bei dem ganz berühmten Beispiel von einer wirklich relevanten Strecke für Deutschland ja gezeigt, es hat geklappt und es klappt. Und Sie haben gerade gesagt, man kann sich das als Bürger selber gut vorstellen. Man denke nur einfach mal daran, man möchte im Garten oder im Haus etwas neu machen, ja? Fange ich da an und mache ein kleines bisschen was oder sage, jetzt wird der Garten einmal umgekrempelt? Dann weiß man eigentlich schon, dass der Komplettschritt der richtigere ist, ne?
Absolut, genau.
Ja, das heißt also, die kommenden Monate, die werden anstrengend, aber die Idee dahinter ist, jahrelange Einzelbaustellen vermeiden, dauerhafte Einschränkungen zu vermeiden und da eben auch wirklich auf eine kurzfristig gute Lösung zu kommen.
Genau.
Ein Punkt, der vielen Menschen gar nicht so klar ist, ist, wer eigentlich jetzt dafür zuständig ist. Ich habe eingangs gesagt, letzten Endes ist es den Bürgern ja egal. Die möchten halt, dass das Ergebnis und das Ziel, was sie erreichen möchten, stimmen. Aber lieber Arno, die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft machen jetzt genau diesen Podcast. Und ihr habt gesagt, auch wenn es eigentlich ein Bahnthema ist, möchten wir über die Sperrung informieren, über die Anpassung der Buslinien. Man könnte jetzt schnell denken, die RTV organisieren die Baustelle.
Nee, also wir sind die lokale Nahverkehrsgesellschaft des Rheingau-Taunus-Kreises und als solches sind wir natürlich der geborene Ansprechpartner der Menschen, wenn es im Rheingau-Taunus-Kreis um öffentlichen Nahverkehr geht. Und natürlich differenzieren die Menschen, die Kunden jetzt nicht ständig, wer macht eigentlich genau was. Es ist so, in Hessen ist das so geregelt, dass die sogenannten regionalen Verkehre, also die kreisübergreifenden Verkehre, die grenzüberschreitenden Verkehre und die Schienenverkehre in der Zuständigkeit des Rhein-Main-Verkehrsverbundes sind und die lokalen Busverkehre eben im Aufgabenbereich der lokalen Nahverkehrsgesellschaft, also bei uns der RTV GmbH, liegen. So, trotzdem sind wir natürlich Teil der Rhein-Main-Verkehrsgesellschaftsfamilie. Der Landrat Zehner ist Mitglied des Präsidiums im Rhein-Main-Verkehrsverbund. Wir sind Mitglied, also sozusagen und auch stimmberechtigt im Rhein-Main-Verkehrsverbund, wie auch alle Umlandkommunen, die zum Verbund gehören. Also wir sind eine große Verbandsfamilie und unsere Aufgabe ist eben als RTV die Organisation des lokalen Busverkehrs. Und trotzdem wenden sich die Menschen an uns, wollen von uns wissen, was ist denn da los, wie sieht es denn aus, auf was müssen wir achten, und das beantworten wir natürlich auch mit unseren Kommunikationskanälen immer auch gerne, wenn es um Schienenverkehr geht.
Aber jetzt nochmal vielleicht zusammengefasst, wer verantwortet die Generalsanierung?
Die Generalsanierung ist Aufgabe der Deutschen Bahn und der InfraGo, also des Netzbetreibers der Deutschen Bahn, und die Verkehre, die da drauf kommen, die bestellt jetzt in unserer Region der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund als Auftraggeber für solche Verkehre. Und insofern sind es jetzt der Rhein-Main-Verkehrsverbund und ja die Deutsche Bahn mit ihren Gesellschaften.
Und ihr als RTV sorgt also dafür, dass das lokale Busnetz möglichst gut dazu passt. Und du hast das eingangs gesagt, Menschen möchten auch Ansprechpartner haben und ihr seid Ansprechpartner für Ort. Ihr seid sichtbar auf Social Media, ihr seid hörbar über den Podcast eure Mitarbeiter, sind die Menschen vor Ort, also bis hin zu den Busfahrern, die darauf angesprochen werden. Und da interessiert es letzten Endes nicht, wer hat jetzt den Hut auf, sondern alle sollen informiert werden. Und damit tragt ihr auch mit dieser Podcast-Folge bei. Ne?
So sieht's aus, ja. Das ist Sinn und Zweck dieser Folge auch, dass wir nochmal breiter informieren, dass wir nochmal ein bisschen mehr Dinge darstellen, dass wir über unseren eigenen Zuständigkeitsbereich hinaus die Dinge den Menschen nochmal näher bringen. Also, weil das eben einfach auch eine über mehrmonatige ein großer Eingriff ist, wie schon drüber gesprochen, ja.
Und ich möchte das mal sagen, dir und auch im Landrat Zehner, ich finde das großartig, dass ihr das macht, weil ich glaube, es gäbe auch Menschen, die würden sich wegducken. Die würden sagen, oh, da haben wir nichts mit zu tun, das ist die Bahn. Und dann wird die Verantwortung auf Verantwortung übergeben. Und ihr sagt, nee, letzten Endes, wir wollen, dass Deutschland vorwärts kommt. Und wer da jetzt den Hut auf hat und wer da was macht, ist letzten Endes total egal. Und deswegen stehen wir hier auch mit dem Podcast bereit, Frage und Antwort. Und nicht nur mit dem Podcast, sondern wirklich auch in den nächsten Monaten mit einem umfassenden, ja, ich würde mal sagen, Kommunikationskonzept, aber das ist eben mehr als nur jetzt das zu planen, dass der Schienenersatzverkehr läuft, sondern das hört sich immer so, das ist so ein Satz, der in den Talkshows so gerne gesagt wird, bei der Anne Will und der Carmen Mioska, dass es dann heißt, wir müssen die Menschen mitnehmen, aber das müssen wir halt nun mal auch, ne?
Naja, also bei uns ist das tatsächlich so. Also wir wollen ja die Leute mitnehmen. Und wenn jetzt kein Zug mehr fährt, dann brauchen sie eine Alternative. Und ich sage auch immer gerne, wir können unsere Welt nicht besser meckern. Und in der Tat ist zurzeit der öffentliche Personennahverkehr hat viele, viele Einschränkungen, weil ja überall in die Infrastruktur investiert wird. Mhm. Im gesamten Rhein-Main-Gebiet investieren wir über 8 Milliarden Euro die nächsten Jahre. Und das geht natürlich nicht ohne, dass es jemand merkt. Aber die Alternative, dass wir einfach wie die letzten Jahrzehnte nichts machen, ist noch viel schlechter, weil ehrlicherweise zurzeit habe ich auch noch niemanden getroffen, der mir sagen würde, er ist zufrieden mit der Bedienqualität, die er im öffentlichen Personennahverkehr im Bereich Züge zurzeit erlebt. Die Züge sind nicht zuverlässig aktuell. Aber das ist auch eben einfach eine technische Problematik und da müssen wir jetzt ran und wir als RTV in der Tat, wir organisieren diese Baustelle nicht, aber wir sorgen dafür, dass unser lokales Busnetz zu diesen veränderten Verkehren, der sogenannte Schienenersatzverkehr, der ja dann von Seiten der Bahn bereitgestellt wird, dass das auch miteinander funktioniert, dass die Taktungen passen, dass die Menschen am Ende ein Verkehrsangebot bekommen, mit dem sie in der Tat von A nach B kommen und damit nicht nur sprichwörtlich, sondern auch tatsächlich mitgenommen werden.
Herr Landrat Zehner, gibt es aus Ihrem Leben, aus Ihrer Erfahrung etwas, was Sie den Menschen, die jetzt umplanen müssen, ja, die Wege, die dauern jetzt erstmal länger, Routinen verändern sich. Wir haben gerade über dieses Beispiel mit dem Gartenumbau und dem Hausumbau gesprochen. Gibt es so etwas aus Ihrem Alltag, wo Sie sagen, da haben Sie vielleicht so einen kleinen Tipp, wie man mit diesem Frust, den man verständlicherweise haben kann, wie man damit umgeht, wie man dieses, ja, es dauert länger, ja, Routinen verändern sich, wie ich mir trotzdem damit meinen Montagmorgen nicht verderbe.
Naja gut, ich glaube, man muss einfach immer sehen, wofür wir es tun. Wir tun es am Ende danach, dass der Verkehr reibungslos funktioniert. Mhm. Dieses Dienstleistungsversprechen, das müssen natürlich dann auch die Betreiber einhalten. Das ist die Vias als das Infrastrukturunternehmen, was diese Verkehre fährt. Das ist der RMV als Verkehrsverbund, der die Leistung bestellt und die DB InfraGo, die dann natürlich auch weiterhin die Strecke betreibt. Aber wir haben so viele mit diesen drei Partnern in den letzten Monaten zusammengesessen, weil wir halt eine hohe Unzuverlässigkeit auf der Strecke hatten und haben sehr stark darauf auch hingewirkt, dass das besser wird. Aber im Ergebnis waren wir uns auch alle einig, eine wirkliche substanzielle Verbesserung, die wird es erst geben, nachdem die Sanierung abgeschlossen ist. Ja, und das muss am Ende auch die Perspektive sein, die wir uns immer wieder stellen, auch wenn wir dann vielleicht mal einen etwas volleren Schienenersatzverkehrbus drinstehen oder die Qualität dadurch, dass man natürlich eine längere Reisezeit hat, weil man sich natürlich auf der Straße bewegt und nicht auf einer Schiene, wo es ansonsten keine weiteren Verkehrsteilnehmer gibt. Das wird immer wieder zu gewissen Stress- und Verdrusssituationen führen. Aber die Perspektive ist, danach wird es wirklich besser. Und so ist das am Ende im Leben ja auch, wenn Sie im privaten Bereich Dinge angehen, verbessern. Wenn Sie, bleiben Sie mal bei Ihrem Beispiel, Sie machen Ihren Garten neu, dann haben Sie eine ganze Zeit lang viel Schmutz, viel Dreck, viel Staub, viel Schlamm. Aber wenn es dann fertig ist, dann freuen Sie sich. Und wenn Sie Ihr erstes Glas Rheingauer Riesling im neu gemachten Garten trinken, dann sagen Sie, oh mein Gott, was ist das hier so schön und wie gut, dass ich hier lebe. Und ich hoffe, dass am Ende der Sanierung im rechten Rhein jeder Zugfahrende das genauso sagen wird.
Ein schönes Bild. Wunderbar. Wir müssen uns auch noch drum kümmern, dass die richtigen Sachen im Bordbistro angeboten werden. Aber das ist ja eine Sache, das ist ja immer sehr lecker. Ich finde ja nicht nur das Chili con Carne, sondern auch die Auswahl der Weine im Bordbistro sind großartig. Arno, also wir merken wirklich gerade, da wird nicht nur irgendwie ein Baustellenbus von euch organisiert, ne?
Ja, wie gesagt, von uns weniger. Also die große Organisation wird von der Deutschen Bahn und vom Rhein-Main-Verkehrsverbund gemacht, aber natürlich in enger Abstimmung mit uns, weil die Örtlichkeiten kennen wir ganz genau. Wir wissen, wo die Busse durch die engen Ortsdurchfahrten kommen, wo Haltestellen hinkommen und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind sehr dicht dabei und wir stehen auch jederzeit für Rückfragen dieser Organisatoren zur Verfügung. Und das, was bisher für uns sichtbar wird an dem, was geplant wird an Schienenersatzverkehr, da muss ich sagen, das sieht wirklich gut aus. Das ist eine wirklich, wirklich gute Ersatzleistung, soweit man jetzt überhaupt davon sprechen kann, dass man einen Zug mit so und so viel Wagen jetzt auf einen Bus umorganisieren kann. Ja, aber das ist alles schon sehr ordentlich und ich glaube, die Menschen in unserer Region, die werden noch nie so viele Busse gesehen haben, die durch den Rheingau fahren, wie in der Zeit, wo der Schienenersatzverkehr fährt, weil wir sind quasi alle 10 bis 12 Minuten wird ein Bus in wechselnden Richtungen durch den Rheingau fahren und stellenweise 3, 4 Gelenkzüge hintereinander, dann wenn hohe Aufwendungen, also hohe Inanspruchnahmen sind. Also das wird schon eine ganz große Geschichte und da hat sich die Bahn zumindest so, wie es jetzt aussieht, auch nicht lumpen lassen und auch der RMV nicht. Also das ist schon eine ganz ordentliche Geschichte.
Du hast mir im Vorfeld zu dieser Aufnahme da mal einen Einblick verschafft. Ich durfte da mal draufschauen. Da sind ja teilweise, fahren da 6 Busse pro Stunde und Richtung. Also was ja stellenweise ein dichterer Takt ist als das, was bislang die Bahn gemacht hat. Klar, ein Zug ist länger als ein Bus, aber das ist schon Wahnsinn, ne?
Ja, das ist auch, wie gesagt, das ist wirklich sehr ausgeklügelt. Es gibt sogenannte Expresslinien, die sozusagen mit wenigen Haltestellen relativ zügig durchfahren. Diese Langstreckenbusse haben sogar dann Toiletten auf diesen langen Fahrtstrecken dann, wenn die von Koblenz Richtung Wiesbaden quasi an wenigen Haltestellen halten und durchfahren. Dann haben wir die Buslinien, die speziell auf den Schülerverkehr ausgerichtet sind, die also wirklich in diesen Schüler- und Pendlerzeiten mit der großen, auch kapazitativen Verstärkung fahren. Und wir haben dann die Buslinien, die an jedem Ort halten, gewohnterweise an den einzelnen Haltestellen in den Orten. Und wir haben ja, das darf man nicht vergessen, unsere lokalen Busangebote. Also alles das, was bisher schon gefahren ist, auch als die Bahn noch gefahren ist, sozusagen, also diesen Busverkehr, den wir verantworten, der fährt ja weiter, der fährt ja auch noch zusätzlich zu dem Schienenersatzverkehr. Also insofern, es werden wirklich, wirklich viele Busse durch den Rheingau fahren.
Also mich hat das begeistert und mich würde eine Sache noch interessieren. Wir haben ja vorhin über die Riedbahn gesprochen, Landrat Zehner. Wenn wir jetzt das gehört haben gerade, da gibt es Expresslinien, da gibt es Linien mit Toiletten an Bord. Können Sie so ein bisschen berichten aus den Learnings aus der ersten großen Sanierungsetappe der Bahn, was sich jetzt daraus ergeben hat, was im Rheingau-Taunus-Kreis und jetzt auf dieser Sanierungsstrecke noch mal besser gemacht wird als da bei der ersten Sanierungsetappe der Deutschen Bahn, die ja nun auch wirklich überall positiv und wohlwollend begleitet worden ist?
Die Frage müsste wahrscheinlich tatsächlich ein Vertreter der Deutschen Bahn oder der RMV beantworten. Ich weiß, dass es Learnings gab, hat man uns auch gesagt, die jetzt in die Konzeptionierung mit eingeflossen sind. Was das jetzt aber im Detail war, kann ich Ihnen ehrlicherweise gar nicht sagen. Ich glaube aber, was auf jeden Fall deutlich geworden ist, ist, dass sozusagen wir eine ausreichende Kapazität benötigen und auch die Informationsbereitstellung, die muss sehr gut sein, weil natürlich ist ein Bahnfahrer gewohnt, er kommt an einen festen Bahnhof, er hat ein gutes Informationssystem, auf das er zugreifen kann, auch über die entsprechenden Apps. Und das muss natürlich auch möglich sein, dass wir diese Informationsbedürfnisse gerade am Anfang, wenn die Verkehre neu sind, dass das eine sehr, sehr gute Kommunikation dahinter hat, dass die Menschen an einfach die Information gelangen. Was ist der Bus, der mich schnell an das Ziel fährt? Mit welchem Bus kann ich innerhalb vom Rheingau vernünftig von A nach B kommen. Und das einfach, bis das System mal gelernt ist, bedarf es da auch einer sehr guten Kommunikationsarchitektur. Mhm. Das hatten wir aber auch in der letzten Sitzung des Präsidiums des Aufsichtsrates nochmal sehr intensiv auch besprochen und auch die Geschäftsführung nochmal gebeten, das mit der Deutschen Bahn auch zu vereinbaren, dass wirklich auch diese proaktive Kommunikation für die Fahrgäste ein fester Bestandteil dieses großen Projektes sein wird und sein muss.
Also ich muss sagen, ich finde alleine das großartig, dass es für die Menschen, die jetzt denken, ach, mein Bus dauert alles länger, der hält dann an jeder Milchkanne und dann ist da Stau und. Alleine die Tatsache, dass ich nachschauen kann und kann mir überlegen, wo muss ich hin? Kann ich eine Expresslinie nehmen oder ist es wichtiger, dass ich eben zu dieser Milchkanne von der Tante Erna will? Alleine das finde ich schon großartig, gut gedacht, gut durchplant. Und wir hatten ja bereits eine Folge mit dem hier in diesem Podcast, wo wir über diese Logistik und über die Planung gesprochen haben, die generell hier bei den Rheingau-Taunus-Verkehrsbetrieben vonnöten sind. Und deswegen freue ich mich da riesig drauf, dass wir jetzt die Folge mit Ihnen als Startschuss hatten. Ja, warum wird es gemacht? Also die große Einordnung. Und dass wir aber noch einen zweiten Teil des Gespräches haben mit dem Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes und auch nochmal mit Arno Brandscheid, wo wir dann nochmal im Detail, ich sage immer so gerne, Sendung mit der Maus spielen und gucken, wie ist denn jetzt dann wirklich konkret, wie so eine, ja, wie plant man einen Ersatzverkehr in der Größenordnung? Also Hut ab, ich muss sagen, von hier aus, und ich bin N gleich ein Gast, der damit fährt und der das, ja, eben diesen Wandel ja auch miterlebt. Ich finde es alleine schon klasse, dass die digitalen Angebote so weit sind, dass ich mich darüber auch überall informieren kann und habe möglichst komfortablen Zugang zu dem, was für mich persönlich denn die richtige Lösung ist. Also ganz herzlichen Dank für diesen ersten Teil und
sehr gerne.
Arno, dann würde ich sagen, auf in das zweite Gespräch.
Ja, wir werden ja mit Herrn Dr. André Kawai vom Rhein-Main-Verkehrsverbund, wie gesagt, Dr. Kawai ist auch der Mobilitätsbeauftragte der Hessischen Landesregierung und Vorsitzender der Landesgruppe des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen in Hessen. Also insofern ist er in vielerlei Hinsicht ein wirklich kompetenter Gesprächspartner und ich freue mich auch drauf, ihn jetzt dann gleich im Gespräch begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Und Sandro, dir auch vielen Dank für diesen Austausch. Du als Verkehrsdezernent und Landrat im Rheingau-Taunus-Kreis bist ja, was den ÖPNV angeht, unglaublich unterstützend bei der Sache und stellst den Kontakt zur Politik und dem Kreistag sicher. Wir haben ja jetzt demnächst gerade wieder wichtige Entscheidungen zu treffen. Also herzlichen Dank für diesen Einsatz.
Sehr gerne und vielen Dank für das Gespräch. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns alle dann sozusagen nach der Sanierung des rechten Rheins im Rheingau in einer der Kommunen auf ein Glas Riesling treffen können. Und sie sind alle beschwerdefrei, pünktlich und mit hohem Fahrkomfort mit dem Zug in unsere wunderschöne Region gereist.
Wir sprechen jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts mit dem Co-Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes und Mobilitätsbeauftragten des Landes Hessen, Dr. André Kawai. Und natürlich erneut mit Arno Brandscheid. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Kawai.
Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich sage auch guten Tag.
Ich wollte gerade sagen und natürlich auch herzlich willkommen, lieber Arno. Ja, toll, dass ihr bei der Bus kommt, wieder dabei seid. Ich würde sagen, let's go rein in unseren zweiten Part der Aufnahme. Rein in das Thema, warum die Generalsanierung notwendig ist. Herr Dr. Kawai, wir haben jetzt ja wirklich das große Glück, dass wir mit Ihnen einen Experten haben, der nicht nur den Blick auf, ja, was ist es, der größte europäische Verkehrsverbund ist, sondern dass Sie eben auch so aus der Vogelperspektive des Landes draufschauen können. Warum, auch an Sie die Frage, die wir vorab dem Landrat schon gestellt werden, warum muss die rechte Rheinstrecke jetzt überhaupt generalsaniert werden?
Ja, das ist in der Tat die wesentliche Frage, glaube ich, und wir können sie nicht oft genug wiederholen und auch in den Kontext setzen, dass wir in den vergangenen Jahren einen ziemlichen Raubbau an unserer Infrastruktur in Deutschland, aber natürlich ganz besonders auch im Schienennetz haben zugelassen und dass sich die Netzinfrastruktur, die Bestandsinfrastruktur. Da reden wir ja noch gar nicht über Ausbauvorhaben und weiteren Projekten, die noch in der Zukunft auch zu bauen und auch zu planen sind, sondern wir reden tatsächlich nur über das Bestandsnetz, das Kernnetz, dass dies so marode geworden ist mit den Jahren durch am Ende zu wenig Instandhaltung, zu wenig Präventionsmaßnahmen, um es nicht vollständig verschleißen zu lassen. Und in dieser Situation gibt es jetzt seit wenigen Jahren ein Konzept der Deutschen Bahn, das begonnen hat mit sogenannten Korridorsanierungen. Da lässt sich übrigens auch nochmal trefflich drüber streiten, wie man das Ganze am Ende tatsächlich nennt. Man hat es mal früher Hochleistungskorridore genannt. Jetzt heißen sie Korridorsanierungen. Heißt, das Konzept ist eine lange Sperrung, nicht gestückelt, an einem Zeitpunkt oder über einen längeren Zeitpunkt, um von Anfang bis Ende, von A bis Z, alles auf einmal anzufassen und eine komplette Sanierung vorzunehmen und in diesem Zug nicht nur die Schieneninfrastruktur von Leit- und Sicherungstechnik, von Weichen vorzunehmen, sondern am Ende des ganzen Tages auch möglichst viele Bahnhöfe und Verkehrsstationen barrierefrei auf einen neuen Stand, auf einen neuen Zustand für die Fahrgäste und für die Kunden des öffentlichen Nahverkehrs zu setzen.
Die Bahn hat ja insgesamt jetzt so roundabout 40 Strecken, ne, die bis 2036 in dieser, wie Sie sagen, Korridorsanierung angedacht sind. Und wir haben auch schon die erste erfolgreiche Sanierung hinter uns, sodass wir also auch sehen können, dass diese Gesamtstreckenschließung das richtige Konzept ist. Ich möchte gerne unsere Hörer mal ein kleines bisschen beruhigen oder auch ihre Einschätzung haben. Ist denn der technische Zustand aktuell in irgendeiner Weise besorgniserregend? Ich vergleiche das jetzt mal mit der Brücke, mit den Brückensanierungen der Autobahnen. Das ist ja gerade zeitgleich, was in Deutschland passiert. Muss ich jetzt Angst haben? Ich habe immer so ein mulmiges Gefühl, wenn ich über so eine Autobahn, einspurige Autobahnbrücke fahre, die gerade bearbeitet wird, und dann denke ich immer, hoffentlich ist kein LKW vor mir und hinter mir, dass die Last zu groß ist. Wie ist Ihre Einschätzung auf den technischen Zustand der Strecke, über die wir heute hier sprechen?
Es gibt ja unterschiedliche Phasen von Netzzuständen und Sie haben völlig recht. Es betrifft ja nicht nur die Schieneninfrastruktur, sondern auch die Straße. Ich glaube, man sollte niemals etwas ausschließen, aber im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, sicher sein, dass die technische Überprüfung von Statik, von Belastbarkeit, von Brückenbauwerken, von Fernverkehrsstraßen, aber auch von Schienenverkehrsstrecken intakt ist. Das bedeutet, sobald es sicherheitsrelevant wäre, erfolgt umfassend und sofort eine entsprechende Sperrung, um natürlich weitere Schäden auch an Mensch und Leben zu verhindern.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich auch das Gute und das Beruhigende in Deutschland. Manchmal fluchen wir ja so ein bisschen über zu viel Regulierung, aber ich denke auch, das ist eine Sache, wo wir ein Auge drauf haben, uns drauf verlassen können, dass, wenn da Gefahr besteht, lieber zu früh gesperrt wird als zu spät.
Definitiv.
Also es ist wirklich eine Mammutaufgabe, diesen Ersatzverkehr zu planen. Und wir machen heute in dieser Folge ja so ein bisschen Sendung mit der Maus und schauen mal so hinter die Kulissen. Das ist spannend für die Hörer unseres Podcasts. Das wissen wir bereits aus einer anderen Folge, die wir mit einem Experten für die Streckenplanung gemacht haben. Von dem her holen Sie uns gerne einmal rein, lieber Dr. Kawai. Wie plant man Ersatzverkehr für eine komplette Bahnstrecke?
Also ich würde zumindest gerne, weil Sie vorhin das Thema Vogelperspektive aufgemacht haben, zumindest zwei Sätze nochmal aus dem Blickwinkel für und in Hessen sagen wollen.
Gerne.
Weil Hessen natürlich eine Besonderheit hat. Es gibt kein anderes Bundesland, das so stark von Transitverkehren in der Bundesrepublik betroffen ist wie Hessen. An Hessen führt am Ende kein Weg vorbei. Weder auf der Straße, im Flugverkehr sowieso nicht. Und das gilt ehrlicherweise auch für die Bahn und auch für die Schieneninfrastruktur. Zwei Drittel der Fernverkehre in Deutschland werden über den Frankfurter Knoten umgeschlagen.
Wow.
Das ist eine Zahl, ich glaube, das ist auch für diejenigen, die sich nicht den ganzen Tag und jeden Tag mit der Mobilität in Hessen beschäftigen, schon einen Stellenwert hat.
Wahnsinn. Ja, absolut. Absolut, weil ich meine, wir reden hier über Rheingau-Taunus-Kreis und wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen viel über Tourismus und Wanderwege und wie komme ich zu meinem Weinchen mit den Bussen gesprochen und jetzt eben davon eben auch nochmal die Einordnung für die Region zu bekommen. Unglaublich, 2/3, das ist sehr viel. Und es wird ja immer mehr, machen wir uns nichts vor.
Ja, genau.
Wir bestellen nicht nur bei Amazon, wir bestellen jetzt auch noch bei Temu. Also es geht immer mehr auf die Schiene. Mhm. Nicht nur im Personenverkehr, ne?
So ist es.
Ja.
So, dann kommen wir aber wieder auf Ihre Frage zurück, ne?
Gerne.
Ich glaube, die Planung für ein umfangreiches Ersatzkonzept, da werden Ihnen sicherlich die Kolleginnen und Kollegen der Bahn en Detail auch nochmal es darstellen können. Für uns, glaube ich, gibt es natürlich immer Besonderheiten in der Grundvoraussetzung. Die bedeuten, der Rheingau-Taunus-Kreis ist von der Topografie einzigartig. Er ist geprägt durch eine starke Nadelsituation auf Schiene und Straße. Mhm. Er ist geprägt von vielen Höhenlagen. Er ist geprägt von teilweise engen Gassen in den jeweiligen Kommunen, in den Gebietskörperschaften, in den Ortsteilen mit beschränkten Wendemöglichkeiten. Und wir haben es am Ende mit einer Situation zu tun, verkehrlich, dass sehr, sehr viel über die Bundesstraße und über die Schiene dann auch abgefahren wird und das sozusagen aus einem Nadelöhr heraus. Und das macht, glaube ich, eine Planung auch nochmal völlig anders, als wenn Sie zum Beispiel die Riedbahn haben, von der Sie vorhin gesprochen haben, wo Sie ja auch Autobahnanschlüsse haben und Sie lange und viele Kilometer über die Autobahn zurücklegen können. Und das über weite Teile natürlich auch zweispurig. Das ist eine völlig andere Situation als im Rheintal. Und wir fassen ja, oder falsch, die DB fasst jetzt ja nicht nur den Rheingau-Taunus-Kreis an, sondern es geht ja weit darüber hinaus bis hoch nach Koblenz. Am Ende muss man das Rheintal ja schon irgendwie auch als eine Region sehen, verstehen und auch beplant dann auch betrachten. Also von daher, das ist die Grundvoraussetzung. Das heißt, das Erste, was passieren muss, ist, dass die Verkehrsträger, die betroffen sind, miteinander reden, sprechen, kommunizieren, sich austauschen.
Ja.
Über die Verkehrsmengen alleine, die es zu bewerkstelligen gibt.
Ja.
Das ist, glaube ich, die erste Voraussetzung. Dann müssen sie Kapazitäten einschätzen und sie müssen dann Kapazitäten besorgen, planen, organisieren und natürlich auch Alternativen zu der Schiene haben, die noch möglichst attraktiv sind in der Fahrzeit, in der Andienung. Sie müssen über Alternativen nachdenken. Also im Prinzip ist es sozusagen wie ein kleinerer Generalverkehrsplan für ein halbes Jahr, den Sie nochmal neu machen.
Sie haben das gerade angesprochen mit der Riedbahn. Und Arno, wir hatten ja im ersten Teil unserer Aufnahme auch darüber gesprochen, dass ihr ja auch zum Beispiel so Expresslinien eingerichtet habt, ja? Also im Ersatzverkehr zu sagen, du kannst jetzt entweder in den Bus einsteigen, der jetzt am nächsten an jeder Milchkanne so hängt, wie es immer mal irgendeine Ministerin von irgendeinem Bundesland so schön gesagt hat, oder aber ich gehe auf eine Schnellstrecke. Das heißt, auch das ist ja schon Teil eurer besonderen Topografie, ne?
Ja, wobei, wie gesagt, ich darf auch nochmal darauf hinweisen, geplant oder durchgeführt wird das alles von der Deutschen Bahn in Zusammenarbeit mit den beauftragten Verkehrsunternehmen. Aber natürlich haben wir in enger Rücksprache auch, was die Topografie angeht und die Besonderheiten der Linienführung und so weiter, der Bahn mit Rat und Tat zur Seite gestanden, weil wir haben ja auch noch die Situation, dass wir ein Konzept im Rücken haben müssen für den Fall, dass es während dieser Sperrzeit, wo ja dieser Hauptverkehr rheinseitig entlang parallel zum Fluss Rhein auf der Bundesstraße läuft, was ist, wenn Hochwasser ist? Könnte ja sein. Bei Hochwasser würde ja dann die Bundesstraße stellenweise überflutet, wie wir das in der Vergangenheit schon erlebt haben. Dann müssen die Verkehre zwangsläufig über die engen Ortsstraßen, über die schmalen Durchfahrten innerorts durchgeführt werden und so weiter. Also da haben wir natürlich als der geborene Gesprächspartner mit und für die Deutsche Bahn natürlich mitgewirkt. Aber der ganze Ersatzverkehr ist natürlich, wie Dr. Kawai schon sagte, eine Aufgabe des Schienennetzbetreibers und das ist eben die Deutsche Bahn.
Klar, ich kann das sehr gut verstehen. Es ist auch wichtig, dass ihr darauf jetzt nochmal hier aufmerksam macht in der Folge, dass es eben nicht eine Planung von oder dass ihr das macht, und sondern das ist eine der vielen Aufgaben, denen sich die Deutsche Bahn da gerade, ich will jetzt sagen, rumschlagen muss, aber ist wirklich eine Aufgabe, die angehen. Ich finde es klasse, dass ihr mit im Boot sitzt alle und dass ihr da euch mit einbringen könnt. Ich frage jetzt direkt mal nach, du hast Hochwasser angesprochen. Hochwasser, ich komme ja auch vom Rhein, ist bei uns immer, wenn die Schneeschmelze kommt, dann ist die große Gefahr für, wenn in den Bergen, in den Alpen der Schnee schmilzt, ist bei uns die Hochwassergefahr groß. Ist zum Beispiel auch so ein Zeitpunkt für eine halbjährige Sperrung maßgeblich davon beeinflusst gewesen, dass ihr gesagt habt, Achtung Leute, da DB, wo ihr immer in Berlin sitzt und das plant, wir hier im Rhein wissen, das Hochwasser kommt nicht im Oktober, das kommt eher Februar, März?
Naja, das kann man auch so nicht sagen. Wir hatten auch schon Hochwassersituationen zu anderen Zeiten. Also wenn wir heute große Unwetter haben bei der Klimaveränderung, ja, wenn wir starke Regenfälle haben, Phasen mit langdauernden, intensiven Regenfällen, dann kommt es auch da temporär zu Pegelsteigerungen und so weiter. Also das kann man heute gar nicht mehr so. Natürlich hast du recht, der Winter ist natürlich der Tauwetter, im Frühjahr ist natürlich der, sagen wir mal, der Klassiker. Aber man kann auch, wie gesagt, wenn wir 14 Tage, drei Wochen angenommenen verregneten Sommer haben mit starken Regenfällen, mit Stürmen, mit Gewittern und so weiter, mit sturzflutartigen Regenfällen, dann kann es dann natürlich auch im Sommer oder auch im Herbst zu Überschwemmungsszenarien kommen. Mhm. Die sind dann vielleicht nicht so lang anhaltend wie bei der sonstigen Geschichte, aber ist ja egal. In dem Moment braucht man ein Konzept und das haben wir erarbeitet. Da müssen sich die Menschen keine Gedanken machen. Wir sind sozusagen mit allen Beteiligten auf der sicheren Seite. Natürlich wäre das nochmal eine besondere Erschwernis, wenn es tatsächlich zu so einer Situation käme, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Aber die Pläne dafür liegen in der Schublade und insofern ist alles gut.
Das ist ja das, was der Podcast auch machen möchte. Wir möchten ja hiermit die Hörer zum einen darüber informieren, was ist da geplant, was kommt da, wie macht man sowas auch wirklich mal zu schauen, wie geht man da ran? Und natürlich geht es auch darum, sage ich mal, das gute Gefühl zu geben, dass an vieles gedacht ist. Nichtsdestotrotz habe ich ja N gleich ein Hörer als Moderatorin die fiese Aufgabe, euch da auch immer wieder mal so da reinzupiksen, euch mit den Sorgen der Hörer vertraut zu machen. Eine Sorge der Verkehrsteilnehmer ist, dass sie sagen, ach, wir verbinden mit diesem Thema Schienenersatzverkehr, Chaos, lange Wartezeiten, auch so ein bisschen das Thema Orientierungslosigkeit, ne, wo erfahre ich jetzt wann, wie, wo, was ist. Und ich finde das deswegen gut, auch darüber zu sprechen, Dr. K., warum was können wir unseren Hörern mitgeben, warum dieses Konzept hier wirklich gut funktioniert?
Da kann ich nur zurückkommen auf das, was Arno Brandscheid gerade gesagt hat. Also man ist und versucht, sich auf alle möglichen Dinge vorzubereiten. Trotzdem kann es so sein wie vor 5 Jahren im Ahrtal. Das war auch mitten im Sommer. Das weiß man alles nie. Die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem hoffentlich sehr gering. Das ist das Thema Hochwasser. Das zweite ist, warum sucht man sich welchen Zeitpunkt aus? Auch das ist, glaube ich, für die Zuhörenden wichtig, dass dieser 10. Juli natürlich kein Zufall ist. Der 10. Juli markiert ja auch den Ferienstart. Das heißt, man hat automatisch die längste Zeit im Jahr mit den 6-wöchigen Sommerferien, in der es eine schulfreie Zeit gibt.
Das ist sehr gut.
Ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Zum einen, weil mit dem beginnenden Ferienstart die Verkehrsmenge nochmal eine andere ist als in einer Nicht-Ferienzeit. Zum zweiten erlauben diese ersten Wochen dann auch sicherlich nochmal ein vereinfachtes Monitoring von Maßnahmen. Das muss man an der Stelle auch sagen. Das heißt, das ist ein bewusst gewählter Termin. Und auf Ihre Frage, warum diese Ersatzverkehrskonzepte hoffentlich am Ende, so wie wir sie andenken, gemeinsam auch funktionieren sollen und können, das hat etwas auch mit dem Leistungsspektrum zu tun. Also wir haben durch die Korridormaßnahme eine Besonderheit in der Finanzierung dieser Maßnahmen. Das kostet ja alles Geld. Also die Busleistungen, die finanzieren sich ja nicht von alleine. Und wir haben eine Situation, dass 50% der Kosten vom Land bezahlt werden, 40% vom Bund und 10% von der DB Infrago selbst bedeutet, wir fahren insgesamt viel mehr Busverkehr, als eigentlich nach dem Schienenverkehr in der regulären Stundentaktung zum Beispiel vorgesehen ist. Das soll auch den Fahrgästen, den Kunden und auch denjenigen, die den SEV nutzen, die Möglichkeit geben, A, zu wissen, es wird mehr gefahren. Es gibt die herkömmlichen SEV-Verkehre, die einzelne Haltestellen, einzelne Haltepunkte nach Fahrplan dann auch ansteuern. Und dann gibt es zusätzlich auch noch, wie vorhin schon so ein bisschen angeteasert, die schnellen Expressverbindungen in die Zentren, um dann auch die Umstiege auf die Schiene auch sicherzustellen.
Ihr seid da sowas von gerade en vogue. Selbst McDonald's hat gerade purpurfarbene Burger, wo die Patties und der Käse purpur-lila Farben sind. Auch das habt ihr geplant, also auch farblich zum Thema Kommunikation, wie erkenne ich es? Also auch das ist eine der Maßnahmen. Arno, wie seid ihr darauf gekommen? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Na, wir ja gar nicht, sondern das ist ja wieder, wie gesagt, also ich kann nur vermuten, es handelt sich bei der Deutschen Bahn, ähnlich wie bei der Deutschen Telekom, um staatliche Unternehmen. Und die Deutsche Telekom hat ja die Farbe, eine ähnliche Konzernfarbe. Also hat man wahrscheinlich jetzt gesagt, und die hat ja auch schon diesen Imagewandel hinter sich. Die war ja vor 10 Jahren, hat man ja gesagt, also bloß nicht bei der Deutschen Telekom. Heute ist das ja schon fast ein Vorzeigeunternehmen. Also demzufolge hat man wahrscheinlich gedacht, wir als Bahn nehmen jetzt eine ähnliche Farbe und dann geht's uns dann in ein paar Jahren genauso.
Guck, und ich habe gedacht, du hättest dir den Tipp gegeben, macht was Lavendelfarbe, dass das beruhigt.
Ja, das kann auch sein, ja.
Also diesen Link zu McDonald's, den nehme ich wiederum wieder mit, den finde ich ganz hervorragend, weil natürlich die Frage ist, wie erkennt man Busse, wie erkennt man Haltepläne, wie erkennt man Fahrplanaushänge, und dazu gehört natürlich ganz, ganz klar eine einheitliche Farbgebung, um das auch nochmal abzusetzen und auch zu vereinfachen. Von daher ist es ein schöner Link. Ja. Vielleicht haben da die richtigen zwei Leute miteinander telefoniert. Das kann auch sein, ja.
Ich muss allerdings dazu sagen, ich glaube, diese Aktion ist, wenn am 10. Juli die Sache läuft, der Bus fährt, wenn der Bus kommt, ist der Burger schon wieder weg. Aber es hat mich echt gewundert. Und ich finde, es führt auch dazu, dass es ein Gefühl erzeugt, das möchte ich ausprobieren. Und so wünsche ich euch natürlich, so wie ich den Burger probiert habe, wünsche ich euch natürlich ganz viele Fahrgäste, die sagen, in diesen Schnellbus steige ich jetzt mal ein. Ne?
Ich will vielleicht nochmal sagen, auch weil das auch für viele unserer Kundinnen und Kunden nochmal ein Thema ist, was oft so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Viele denken ja, wenn die Bahn jetzt generalsaniert wird und stillsteht sozusagen, dann reden wir, was Buslinien angeht, immer nur über diesen SEV. Also der SEV ist ein, wie Dr. Kawaja sagte, ein zusätzliches Ersatzelement für den weggefallenen Schienenverkehr. Aber unsere Busse, also unsere lokalen Busangebote, die wir ja haben, unsere Schülerlinien, unsere Rufbuslinien, unsere On-Demand-Verkehre, unsere sonstigen Lokalbusangebote, die sind ja von diesem SEV nur mittelbar betroffen. Natürlich haben wir die ein bisschen zeitlich und fahrplantechnisch angepasst, damit wir jetzt, wo wir vorher die Bahnhöfe angedient haben, jetzt die Umsteiger-Hubs vom SEV bedienen. Mhm. Da muss man so ein bisschen zeitlich die Dinge ein bisschen anpassen, damit alles wieder zusammenpasst. Aber für die Bürgerinnen und Bürger, für unsere Kunden draußen, natürlich fahren unsere lokalen Busse zusätzlich zu diesem Schienenersatzverkehr natürlich weiter. Und wir werden, ich sage das mal voraus, ich hoffe, dass es später dann anders kommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass unsere Kundinnen und Kunden, die auf der Rheinschiene entlangfahren, die werden nachher sagen, wir wollen den Schienenersatzverkehr behalten, ja, weil so eine gute Anbindung, so ein Takt von alle 10 bis 15 Minuten einen Bus durch den Rheingau-Taunus, durch den Rheingau zu fahren, da kommt ja die Bahn nachher fast gar nicht mit, ne?
Also natürlich. Arno, ich finde das ganz toll, dass du das auch nochmal erwähnst. Denn auch das könnte eine Sorge deiner oder unserer Hörer sein, dass die sagen, naja, wir hören überall von Personalmangel. Wir haben ja auch schon in einer der Folgen gehört, wie teuer die Busse sind. Und jetzt wird da vielleicht irgendwie nur so von A nach B umgelagert und umgeschichtet. Und da geht vielleicht eine der Sorge könnte sein, zu sagen, jetzt fährt für mich was weg, weil der Schienenersatzverkehr da ist. Das Gegenteil ist der Fall. Ihr habt es so geplant, dass das On-Top-Busse sind. Sie sind sichtbar. Ihr habt eine eigene Haltestellen, ihr habt eigene Haltestellenstrukturen geschaffen. Also, es gab eine Infomobiltour, oder die läuft sogar noch, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, durch die Städte, wo also auch wirklich die Kommunikation im Vorfeld seitens der Bahn läuft. Wie sieht's aus mit den Fahrplandaten, mit der Integration dieser neuen zusätzlichen Fahrplandaten in das System? Wie erfahre ich als Busnutzer, wie erfahre ich, was los ist?
Also in der Tat können wir vielleicht die drei zentralen Informationsangebote dahingehend nochmal schärfen. Also wenn die hören das oder die Zuhörerinnen das noch mitbekommen, dann ist es so tatsächlich, dass bis zum 30. Juni das Infomobil in 20 Standorten im Rheingau-Taunus-Kreis vor Ort noch unterwegs ist. Das ist Teil 1. Teil 2 ist, wir sollten jede Gelegenheit nutzen, um die Webseite Ersatzverkehr rechter Rhein nochmal entsprechend mit den häufig gestellten Fragen zu promoten. Und das dritte ist, sind die Fahrplandaten, die dann in den Apps von DB Navigator und auch rmv.de entsprechend eingepflegt sind in den digitalen Ausgabenmedien. Ich denke, darauf sollten wir so gut und so häufig und bei jeder Gelegenheit hinweisen.
Und ich glaube, wir haben doch diese Ersatzhaltestellen sind sogar weit überwiegend mit E-Paper-Fahrplänen ausgestattet, oder?
Ja.
Das heißt, da sind Halteanzeigen, also Fahrplananzeigen. In den normalen, traditionellen Haltestellen gibt es Papieraushänge. Die müssten dann händisch irgendwie gewechselt werden, wenn sich was ändert. Und bei diesen Ersatzverkehrshaltestellen haben wir sogenannte E-Paper-Dinger. Das heißt, die können aus der Ferne, können die aktualisiert und verändert werden, sodass die Menschen davon ausgehen können, dass immer der aktuelle Fahrplanstand an der jeweiligen Haltestelle angezeigt wird.
Super. Also das, finde ich, sorgt für sehr viel Vertrauen. Und vielleicht ist auch das Thema, ihr habt gerade die App angesprochen und sowohl die DB-App als auch eure regionale App. Vielleicht ist das ja auch ein Impuls zu sagen, Mensch, ich nutze so viel Change bei der Bahn und so viel Change im Verkehr. Jetzt mache ich auch mal ein bisschen Change hier bei mir und lade mir die App mal runter. Denn das kann ich sagen als wirklich großartiger, sehr zufriedener Nutzer dessen. Ich mache das in jeder Stadt, auch wenn ich nach Paris fahre. Ich lade mir erstmal die App der Verkehrsbetriebe auf mein Handy. Das ist eine enorme Hilfe und das ist so unfassbar toll, welche zusätzlichen Leistungen diese Apps haben, die ich mit keinem Fahrplan der Welt mir angucken kann, weil der wirklich ja auch meinen Standort sieht, als Beispiel über mein Handy, wo bin ich, wo will ich hin, wie ist der Fußweg dann neben dem, was der Bus noch können muss. Also ich bitte, also alle, die jetzt hier zuhören und die App noch nicht haben, nutzt die. Jetzt ist es fast so, dass wir hier sagen, wir malen eine purpurfarbene rosarote Welt auf und sagen, das wird ganz toll ab dem 10. Juli. Also du hast gerade schon so gleich scherzhaft gesagt, nicht, dass unsere Gäste sagen, schade, dass wieder umgestellt werden muss, aber lass uns doch mal davon ausgehen, dass am Ende wirklich alles besser wird. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das wird für euch danach besser, liebe Fahrgäste? Also spüren die irgendwann auch so diesen Nutzen dessen?
Also definitiv. Ich sag mal, im Ganzen geht's ja um zwei wesentliche Punkte, die Fahrgäste spüren, nämlich neue Verkehrsstationen und vor allem Betriebsqualität, die hoffentlich auf einem völlig anderen Niveau ablaufen wird. Also das heißt, einen zuverlässigen, planbaren Betrieb von Eisenbahnleistung. Das ist ja das Ziel der ganzen Veranstaltung. Und eben auch die gesamte Erscheinung von den entsprechenden Verkehrsstationen, die angefasst werden. Ob das jetzt neue Aufzüge sind, ob das neue barrierefreie Rampen sind. Das ist alles unmittelbar bei Zutritt von Verkehrsstationen im Rheintal zu erleben.
Was erhofft ihr euch als regionale Verkehrsgesellschaft davon?
Naja, wir haben die letzten Jahre, das weiß Dr. Kawai, weiß das, wir haben hier eine große, große Menge von enttäuschten Menschen gehabt und haben sie noch, was die Verkehrsleistung auf der RB10 angeht. Also wir haben sehr hohe Ausfallquoten gehabt. unter anderem wegen Strecken, Untüchtigkeiten und so, solche Dinge, waren aber auch Personalthemen dabei. Aber wir wollen natürlich, und das ist die große Hoffnung von uns, und ich glaube, das ist auch so mittlerweile, die wir als Betreiber, die haben sich personell zwischenzeitlich ertüchtigt, die haben also deutlichen Personalaufwuchs jetzt im Hinblick auf die Zugbegleiter und auf die Zugführer hingekriegt. Aber bisher war halt der Pferdefuß immer noch der bauliche Zustand der Strecke. Und das hat natürlich auch immer wieder dazu geführt, dass Verspätungen oder Ausfälle niedergeschlagen, also dass das vorgekommen ist. Und unsere große Hoffnung ist, dass diese Störquellen dann beseitigt sind und dass wir wirklich dann einen normalen Zugverkehr erleben können, der, sagen wir mal, mit den normalen Widrigkeiten, die jeder hat, immer mal wieder hat, leben muss, aber nicht mehr in diesem Umfang, wie wir es in den letzten 2, 2,5 Jahren erleben mussten, dann der Zugverkehr abgewickelt wird. Und das ist die große Hoffnung, die wir haben, ne? Und natürlich, wie Dr. Kawai sagt, wir kriegen wirklich, also guck mal, also in Rüdesheim zum Beispiel, da wird der Bahnhof, da wird der Bahnhof vom Ortsende oder Ortsanfang in die Ortsmitte gelegt, ne? Also da wird auch qualitativ, da wird eine ganz andere Geschichte hergestellt. In vielen Einrichtungen, in vielen Bahnhöfen wird die Behinderten, also die Barrierefreiheit erstmals hergestellt, ne? Dass überhaupt die Bahnsteighöhen, die Rampen, wie Dr. Kawaii sagt, alles, also das wird schon alles ein bisschen nobler und besser und für die Kunden auch erfahrbarer. Und insofern, das hoffen wir schon, das ist gerade für den Rheingau, der ja touristisch stark frequentiert und geprägt ist. Also das ist auch nochmal ein Prä im Mittelrheintal, im oberen Mittelrheintal. Und insofern, ja, sind wir guter Hoffnung, dass das wirklich am Ende für uns alle, für die Nutzerinnen und Nutzer und auch für uns jetzt als lokale Nahverkehrsorganisation eine Entspannung bringt.
Also witzigerweise habe ich gerade, als Dr. Kawai von den engen Straßen und Strecken geplant hat und wenigen Wendemöglichkeiten. Ich hatte Rüdesheim. Ich saß gedanklich in Rüdesheim, obwohl ich hier im Podcast-Studio sitze. Das war genau der schöne Ort, an den ich gedacht habe. Und du hast gerade eine Sache gesagt, die ganz wichtig ist. Wir reden hier mit einzelnen Akteuren, aber der Kunde, der Nutzer, der Fahrgast, der denkt ÖPNV oder nicht ÖPNV. Und für den ist das total egal. Ist es Bahn, ist es Bus? Ja, ich überlege, nehme ich mein Auto oder gehe ich in den öffentlichen Personennahverkehr? Und dann ist diese letzte Meile dieses, ich fahre mit dem Zug, aber dann muss auch der Bus kommen. Dann geht es darum, wie komme ich zu meiner Haustüre und nicht nur zum nächsten Regionalbahnhof. Das ist immer die Gesamtlösung, die stehen muss. Und was mich am meisten freut, und das ist so schön, dass das auch endlich ein Umdenken gegeben hat, dass wir von behindertengerechten Bahnhöfen überwandeln zu barrierefreien, weil wir werden immer älter. Ich bin nicht körperbehindert, aber auch ich habe Knie. Und ich bin schon immer happy, wenn ich aus dem Zug mit Koffer nicht aussteigen muss und habe da Hindernisse, die ich überwinden muss, die mir Angst machen. Das geht mit 60 schon los und da muss ich nicht im Rollstuhl für sitzen. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass also auch diese Themen, und Arno, ihr habt das ja auch bei euch mit den Bussen, haben wir uns auch schon drüber unterhalten, die Planungen, also wie steige ich da ein, wie steige ich aus? Das muss nicht immer nur der Rollator sein, an den wir da denken, sondern das ist für ganz normale Menschen eine riesen Erleichterung. Und es ist viel in Bewegung, aber es wird auch vieles angepackt und vieles gelöst, ne?
Also es wird tatsächlich in kurzer Zeit viel angepackt und ich meine, das wird jetzt niemanden verwundern, dass man natürlich für so eine Maßnahme auch ein wenig trommelt. Aber ich glaube, was uns insgesamt gut tun würde, dass wir im ganzen Land wieder bauen, ein Stück weit als Fortschritt sehen und dass dieser Fortschritt dann auch wirklich bleibt und greifbar ist. Also das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den kann man so aussagen und aussprechen.
Kann man. Und wenn wir mit all dem durch sind, wenn wir diese 40 Strecken bundesweit bis 36 durchgezogen haben, dann bewerben wir uns auch wieder mal für eine Fußball-WM, oder? Dann holen wir die WM nach Rüdesheim.
Ja, ja.
Also ist das ein Fazit für die Folge? Wollen wir damit rausgehen oder möchtest du noch was sagen?
Das übersteigt meine Entscheidungskompetenzen. Da wäre besser der Landrat gefragt.
Genau. Der Landrat ist fürs schöne Wetter zuständig, also ist er dann auch für diese Frage zuständig. Ja, das ist genau so.
Ja. Wir laden ihn wieder ein und lieber Herr Dr. Kawai, also es war großartig mit Ihnen zu sprechen. Kommen Sie bitte auch bald wieder in diesen schönen Podcast, der so wichtig ist. Ja, lieber Hörer, ihr habt es mitbekommen, die kommenden Monate, die werden herausfordernd, da müssen wir uns nichts vormachen für Pendlerinnen, für Pendler, für die Region. auch für den Arno Brandscheid und für alle Beteiligten, ja, weil natürlich ist das auch eine gewisse Nervosität und Anspannung, unter der wir da alle stehen, aber sie schafft die Grundlage für wirklich eine deutlich modernere, eine robustere, eine zuverlässigere Bahnverbindung am rechten Rhein. Ich sage jetzt mal Danke an Herrn Landrat Sandro Zehner, an Arno Brandscheid und Dr. André Kawai für die Einblicke, für die Erklärungen. Und wenn Sie sich weiter informieren möchten, alle aktuellen Informationen, Fahrpläne und Hinweise zum Ersatzverkehr finden Sie online über die Informationsportale von RMV und auch von der Deutschen Bahn. Das war's. Der Bus kommt, der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten Der Bus kommt, den Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft RTV. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie auch die nächsten Geschichten aus dem ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis nicht verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Denn der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören.